Hallo liebe Geschwister, schönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Arche zu Lübeck. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielleicht glaubt ihr das, vielleicht auch nicht, aber das überlasse ich euch. Ich werde einfach mal erstmal Danke sagen, dass wir auch Gäste haben. Herzlich willkommen hier und ganz besonders Edwin und Karin, dass ihr wieder da seid. Recht vielen Dank. Möge Gott euch segnen, besonders dich auch bei deiner Botschaft. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier heute Schönes haben. Wolfgang Gorski, das bin ich. Okay, jetzt ist er weg. So, da haben wir denn die Veranstaltung. Donnerstag 9.30 Uhr bis 11 Uhr Bibelkreis. Und dann wieder der Donnerstag 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr Gebetsstunde. Und dann nochmal Donnerstag, 19.30 Uhr bis 21 Uhr Bibelkreis. Also ein voll geistiger, beschäftigter Tag, würde ich sagen. Samstag, 15 Uhr bis 17 Uhr Spielnachmittag entfällt. Okay.
Jürgen ist noch
unterwegs. Und wer war das?
Jürgen
ist noch unterwegs. Da kommt irgendwann Mitte des nächsten Monats oder Ende des Monats wieder. So wie wir gehört haben, ist er, glaube ich, in Italien, oder? Richtig. So, und Sonntag haben wir denn wie gehabt Gottesdienst von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Frage, haben wir Geburtstagskinder heute hier? Ist da irgendjemand, der Geburtstag hat? Nein. Okay. Dann möchte ich jetzt einmal für euch beten, damit ihr so locker seid, wie Gott es gerne will. Herr Jesus, ich möchte dir für dein Volk danken. Wir sind gering, aber durch dich stark. Wir danken dir, Gott, dass du uns als Geschwister lieb hast und dass du uns am Kreuz mit deinem Blut teuer erkauft hast, denn wir sind dein Eigentum, Herr. Ich will dich loben und dich preisen für die Geschwister, die heute hier sind, um dich zu erleben, dein Wort zu hören. Ehre und Lob und Dank seid wir dafür. Amen. Und jetzt gibt's noch einen geistigen Keks, weil ihr alle so nett und brav seid. So, ich habe also eine Woche in meinem Herzen etwas gehabt, was mich eigentlich sehr erstaunte und mich sehr angerührt hatte. Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Da steht zum Beispiel über ihn drauf, aus Jesaja 53, 1 bis 3, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn aber das, was keine Gestalt war, die uns gefallen hätte. Er war der Allverachteste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und dann fiel mir ein Zeugnis ein, als ich mit meinem Vater unterwegs war nach Eutin und wir kamen zum Lübecker Hauptbahnhof, sah ich eine Gestalt, wo man meinte, es könnte man noch als Mensch bezeichnen. Er hatte einen Rollwagen, war völlig entstellt und die Leute, die ihn sahen, die guckten ihn als wenn es eine Zirkusattraktion war. Ich weiß meine Worte nicht mehr genau, aber mein Vater sagt, wer ist das denn? Ich sage, ja, was ist das denn? Oh Herr, sage ich, so ungefähr. Okay, es war kein guter Anblick. Wir sind nach Eutin und dann wieder zurück. Und auf dem Busbahnhof verabschiedete sich mein Vater von mir. Er in der linken Seite, ich zur rechten. Und dann bin ich zu dieser Bushaltestelle gegangen, wo ich dann einstieg. Und diese Gestalt saß genau da. Ich habe gesagt, oh. Und wieder gucken die Menschen dieses arme Wesen an. Ich habe gesagt, so, jetzt gehe ich da hin und sage ihnen einfach guten Tag und erzähle ihnen was von Jesus. Ich glaube, das war der Heilige Geist, der mir den Mut dazu gegeben hat. Ich gab ihnen die Hand. Ich erzählte ihnen ein bisschen was von Jesus. Er hat mich nicht ganz verstanden, aber er sprach Englisch. Und so ein bisschen, ich auch, ein ganz wenig. Und ich habe mich dann von ihm wieder verabschiedet, gab ihm wieder die Hand, habe ihm noch ein bisschen was gegeben, damit er was zu essen hatte. Und dann bin ich im Bus gestiegen. Und früher war das so, wer die Stadtwerkbusse noch kennt, dass man in der Mitte noch einsteigen durfte. So. Und dann hielt ich mich da an der Stange fest und mir war schon die Tränen nahe. Und dann sprach plötzlich Jesus zu mir: Wolfgang, ich danke dir, dass du mir deine Hand gegeben hast. Ich habe gesagt, oh, ich wusste nicht, ich bin nachher nach Hause, ich war den Tränen so nahe. Ich musste sie zurückhalten, sonst hätte ich da einen Heulkrampf gekriegt im Bus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Kaum war ich zu Hause, habe ich mich an den Türrahmen festgehalten, habe bitterlich geweint. Weil ich wusste, diese Liebe, Gott liebt die Menschen so sehr. Ja, ob das Prostituierte sind, Reiche, Arme, Hauptsache die Menschen werden gerettet. Das ist die Botschaft. Und ich würde mir vom ganzen Herzen wünschen, dass wir alle durchhalten bis zum Ende mit einem barmherzigen Herzen. Das ist so wichtig, glaubt mir das bitte. Wollen wir den Herrn loben und preisen und den Herrn danken, dass er uns errettet und erkauft hat?
Wir haben schon einiges gehört und die Liebe Gottes ist wunderbar, liebe Jesu. Und er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis dieser Liebe und der Wahrheit Gottes kommen. Als ich die letzten Male da war, haben wir ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Und da möchte ich heute eigentlich ein bisschen fortsetzen. Die nahe Zukunft ist die Entrückung. Der Herr wird kommen. Und es sieht so aus, dass es gar nicht mehr so lange dauert. Amen. Keiner weiß es ganz genau. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Wir haben über das Preisgericht gesprochen. Und heute ist die Hochzeit dran. Die Hochzeit des Lammes oder des Christus, wie man will. In Offenbarung 19 steht darüber etwas. Die Verse 6 bis 10 lese ich nach der Elberfelder. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen: Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in reine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten, und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Soweit dieser Text. Wenn wir von der Hochzeit des Lammes sprechen, dann geht es um Christus und seine Brautgemeinde. In vielen neutestamentlichen Bibelstellen wird die Beziehung von Christus und seiner Gemeinde als eine innige Verbindung dargestellt, wie zwischen Braut und Bräutigam. Beginnen wir mit dem Bräutigam. Johannes der Täufer stellt Jesus im Neuen Testament als Bräutigam vor. In Johannes 3, 28, 29 hören wir: Ihr selbst so die Aussage von Johannes. Gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Und auch Jesus selbst bezeichnet sich so in Matthäus 9, Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Jesus konnte feiern. Das erste Wunder geschah auf einer Hochzeit, auf der Hochzeit zu Kana. Und die Pharisäer und die Superfrommen ärgerten sich darüber. Sie fasteten dreimal die Woche, aber vieles war oberflächlich. Und so nahmen sie Anstoß. Jesus sagt, das hat alles seine Zeit. Aber solange der Bräutigam da ist, feiern wir Hochzeit. Feiern wir, dass Gott da ist, mitten unter uns. Das wird einmal noch viel umfassender sein im neuen Jerusalem, auch im tausendjährigen Reich, von dem wir schon einen Anklang vorhin gehört haben. Machen wir mit dem Bräutigam weiter. Wir nehmen das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Sie gehen dem Bräutigam entgegen. Ja, und dann dauert's. Sie warten und sie warten. Und manchmal werden wir müde. Vielleicht wir auch. Sie sind sogar eingeschlafen, sagt das Gleichnis. Und dann, oh weh, die Lampe brennt nicht mehr. Und das Reserveöl haben nicht alle mitgenommen. 5 waren klug und 5 waren dumm. Töricht, etwas vornehmer ausgedrückt. Aber es kommt aufs Gleiche raus. Sie waren nicht bereit. Ja, Matthäus 25, 1 bis 13, vielleicht heute Abend vorm Einschlafen nochmal lesen. Bereit sein. Er könnte ja heute Nacht kommen. Aber kommen wir zur Braut. Auch die Braut gehört zur Hochzeit. Die Braut des Lammes, wer ist das eigentlich? Es ist nicht Israel. Sondern diese Braut kommt aus der entrückten Gemeinde. In Epheser 5, 23 bis 32 finden wir beispielsweise den Vergleich Christus und die Gemeinde unter diesem Bild Braut und Bräutigam. In Vers 32 heißt es da, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Der gesamte Abschnitt im Epheserbrief handelt von dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Und zugleich ist es auch eine Andeutung in diesem Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. 2. Korinther 11, 2, heute ein paar mehr Bibelstellen. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, schreibt Paulus. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau vor Christus hinzustellen. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Brautgemeinde zu formen, für den Bräutigam zuzubereiten, sie nach Gottes Willen zu formen. Wir sind manchmal widerspenstig, wir lassen manchmal das nicht so gleich zu. Und dann, ja, ist das so wie in der Schule, man muss eine Klasse doppelt machen. Kommen die Schwierigkeiten um die Ecke und wir müssen lernen, seine Wege zu gehen. Nicht, dass die ohne Schwierigkeiten wären. Aber wenn er mitgeht, wenn er trägt. Meine Nacht war diese Nacht nicht so gut. Ein bisschen kurz. Nicht, weil ich hierher wollte. Und bin dann aufgestanden, habe meine Texte gelesen. Und trotzdem, der Schlaf sehr kurz war, bin ich fröhlich bei euch. Ich hoffe, man merkt es nicht. Es waren nur 4 Stunden. Geht noch. Okay. Wir sollen uns zubereiten lassen, dem Heiligen Geist Raum geben, damit er uns umgestalten, erneuern kann und wir zubereitet werden für den himmlischen Bräutigam. Was gehört dazu? Die Reinigung durch das Blut und auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie so eine Dusche. Es spült immer wieder die Dinge weg, die da nicht hingehören, die sich so ansammeln, wenn Sand im Getriebe ist. Jesus ist aber nicht nur der himmlische Bräutigam, er ist auch das Lamm Gottes. Er hat den Preis für unsere Erlösung bezahlt. Als Lamm Gottes hat er mit seinem Blut uns für Gott erkauft. Er hat die Sünde weggetragen. Die Schuld ist bezahlt. Eine bezahlte Rechnung. Und daher ist er berechtigt, so steht es in Offenbarung 5, die Siegel des endzeitlichen Plan Gottes aufzubrechen. Wer die Siegel brechen kann, kann die Rolle lesen. Damals gab es ja Buchrollen. Und sie auch in Kraft setzen. In unserem heutigen Text lesen wir im 6. Vers: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Die Hochzeit hat was mit der Herrschaft auch zu tun. Es ist das 4. Halleluja bereits in diesem 19. Kapitel der Offenbarung. Es proklamiert, Gott ist Herr seiner Schöpfung. Wir haben von den Vögeln vorhin gehört, die Gott loben. Wir haben 40 Spatzen in einer Dornenhecke bei uns. Die ist gar nicht so lang, die ist so 15 Meter. Da wohnen sie. Und wenn man kommt, fliegen sie auf. Und ihr glaubt gar nicht, Spatzen sind nun nicht unbedingt Singvögel, aber wenn dieser 40-stimmige Chor singt, zwitschert, das klingt wie ein Chor. Ja. Halleluja. Heißt es hier, der Herr regiert. Er hat die Herrschaft angetreten. Und hier erfüllen sich die Bitten des Vaterunsers. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Matthäus 6, Vers 10. Und die erlöste Schar mit den 24 Ältesten und den Engeln, der ganze Himmel jubelt. Es ist ein großes Lobpreiskonzert, wie es auf dieser Erde noch keins gegeben hat. Wie es in einem alten Lied heißt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Dieser Sieg ist hier nun Wirklichkeit geworden. Und wir können uns im Voraus schon darauf freuen, mitten in mancherlei Kampf und Anfechtung. Wir dürfen es im Glauben tun, indem wir auf Gottes Verheißungen schauen. Man kann auch auf seine Wehwehchen schauen und dieses und jenes Problem herumwälzen, aber das bringt uns nicht weiter. Der nächste Vers zeigt uns, dass dieser Jubel aber noch einen weiteren Grund hat. Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Wenn sie sich bereit gemacht hat, dann muss sie entrückt worden sein. Dann muss sie dabei sein bei diesen fünf Jungfrauen. Diese Hochzeit des Christus oder des Lammes findet in Verbindung mit seinem Kommen statt, wenn er seine Königsherrschaft aufrichtet. Und sie wird als ein Ereignis geschildert, das nach der Entrückung der Gemeinde und dem Preisgericht im Himmel stattfindet. Zuvor hat er seine Gemeinde zu sich geholt. Er wird dann nicht für alle sichtbar kommen, sondern er kommt in den Wolken und wir werden in einem Augenblick, in einem Nu ihm entgegengerückt. Du kannst dann nicht mehr die Koffer packen. Brauchst du aber auch nicht. Du kriegst nämlich ein neues Gewand. Sogar einen neuen Leib. Der braucht keine Flügel, um zu fliegen oder zu schweben oder blitzschnell von hier nach da. Wir glauben ja manchmal, wenn wir Auto fahren auf der Autobahn und richtig Gas geben, wir sind schnell. Für den Himmel ist das ganz langsam. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste, das ihr behalten solltet. Die Braut Christi ist auch das Gegenbild der Hure Babylon in der Offenbarung. Und das ist die entartete Gemeinde auf Erden zur Zeit des Antichristen. Das Eindringen des Zeitgeistes in die Gemeinde Jesu, die Vermischung mit Elementen aus anderen Religionen. Wisst ihr, was das ist? Götzendienst. So wird die Einzigartigkeit Jesu Christi verwässert. Jesus ist nicht nur ein Weg, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Amen. Viele werden das verwässern lassen. Und viele andere werden in dieser Zeit der Drangsal Jesus treu bleiben. Manche davon ihr Leben lassen. Große Trübsal, Drangsal habe ich es eben genannt. Die Hochzeit, sagte ich, folgt aufs Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi. Es gibt mehrere Gerichte und manchmal kommen die Menschen da durcheinander. Bei diesem Preisgericht geht es nicht um gerettet und verloren sein. Die sind alle gerettet. Aber es geht darum, wirst du Lohn empfangen? Wird er dich loben? Was hast du mit den anvertrauten Talenten gemacht, die Gott dir gegeben hat? Da geht es um diesen prüfenden Blick, der darüber entscheidet, ob wir Bleibendes getan haben. Etwas, was Bestand hat vor den Augen Gottes. Oder ob unsere Werke eigene zur Schaustellung waren oder dieses oder jenes. Damit die Leute beeindruckt waren oder wir selber uns gut fühlten. Ja, und daraus folgt, ob wir Braut oder Hochzeitsgäste sein werden. Die gibt's auch. Es spielt eine Rolle, wie jeder Einzelne von uns als Christ lebt. Der Herr kann ins Herz sehen. Er sieht auch die innersten Motive. Er sieht die Hintergedanken und Hintergründe. Haben wir uns Jesus wirklich ganz überlassen? Haben wir nach seinem Wort gehandelt? Ist er uns so lieb und wert und wichtig, dass wir auch mal alles andere liegen lassen? Nur dann, wenn diese innige Verbindung stimmt, wirst du auch richtig handeln. Werden deine Werke der Prüfung standhalten? Wir werden auf diese Merkmale noch weiter eingehen, aber ich habe auch von Hochzeitsgästen gesprochen. Da lesen wir in Vers 9, glückselig, die werden auch gepriesen, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Von diesen geladenen Hochzeitsgästen spricht Jesus in Matthäus 22 im Gleichnis vom Hochzeitsmahl 1 bis 14. Und er macht dabei zweierlei deutlich. Erstens, Gott lädt uns ein, alle, zu seinem Fest. Aber wir müssen seiner Einladung folgen, wenn wir dabei sein wollen. Und zweitens, es wird keiner als Hochzeitsgast dabei sein, der nicht das weiße Kleid seiner Gerechtigkeit sich schenken ließ, von Jesus. Im Gleichnis finden wir viele Ausreden, warum die eingeladenen Gäste, ursprünglich Eingeladenen, nicht zum Fest kamen. Vieles andere war ihnen so wichtig, war ihnen wichtiger. Was ist dir wichtiger als Jesus? Ich verrate dir was, das ist ein Götze. Und da müssen wir wirklich immer wieder uns von reinigen. Ja, auch heute ist es so, dass oft Menschen manches so wichtig erscheint und die wichtigste Entscheidung für Jesus als ihren Retter und Heiland, die schieben sie vor sich her. Wenn ich Rentner bin oder was weiß ich, was sie dann so sagen, ich habe ja noch Zeit, ich bin ja noch so jung und sie wissen gar nicht, ob sie alt werden. Manche haben die Gnade und andere nicht. Ja, wir brauchen alle dieses hochzeitliche Kleid, um dabei zu sein. Und das ist das Kleid der Gerechtigkeit, die Jesus schenkt, indem er uns die Schuld, die wir bekennen, vergibt. Indem er uns reinigt durch sein Wort, dieses Wasserbad der Dusche, was ich vorhin sagte, des Wortes, das Dinge wegspült, die nicht von Gott sind oder nicht vor ihm bestehen können. Unsere eigene Gerechtigkeit, auf die viele sich etwas einbilden, ich bin doch gut, ich tue doch das und jenes und ich habe auch schon gespendet für Brot für die Welt oder hungernde Kinder in Afrika, sollt ihr alles machen, ist gar nicht schlecht. Aber das ist nicht unsere Gerechtigkeit. die reicht vor Gott nicht. Eigene Werke können uns nicht erlösen, sondern eigene Werke, wenn wir erlöst sind, sind das Sahnehäubchen obendrauf. Bitte? Ja, ich wollte es irgendwie veranschaulichen, dass es etwas ist, was von Gott her uns dann geschenkt wird, dass wir ihm dienen dürfen. Aber es ist nicht etwas, wo wir was mit verdienen, sondern es ist etwas, wo wir die Gnade, die uns geschenkt wurde, weitergeben. Segen empfangen und wie ein Kanal es weiterleiten, es fließen lassen. Alle, die auf die Einladung Jesu, des Königs der Könige, folgen, werden einst in diesen Jubel der Hochzeitsgäste mit einstimmen dürfen. Auch das ist schön, dabei zu sein. Aber Braut und Hochzeitsgäste ist eben nochmal ein Unterschied. Die Bibelausleger unterscheiden zwischen der Hochzeit des Lammes und dem Hochzeitsfest. Ich habe vorhin gesagt, die Hochzeit findet im Himmel statt und das Hochzeitsfest auf der Erde. Komisch, ne? Könnt ihr das nachvollziehen? Wahrscheinlich nicht. Das Hochzeitsfest wird stattfinden mit allen Hochzeitsgästen. Da gibt es nämlich noch welche, die dazukommen, die in der großen Trübsal dazukommen, als Märtyrer, die auferweckt werden, wenn der Herr wiederkommt, auf diese Erde am Beginn des tausendjährigen Reiches. Die sind auch dabei. Und die alttestamentlichen Gläubigen, die von der Erlösung noch wenig wussten, die nur Gott angebetet haben. Und sogar Menschen, Jesus ist in den Tagen seines Todes ins Totenreich gegangen und hat den Abgeschiedenen verkündigt. Die mussten sich dann genauso entscheiden, ja oder nein sagen. Aber auch da werden einige sich retten lassen. Das ist alles ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen. Aber wir dürfen einfach ja, die Bibel anschauen und dieses Puzzle zusammensetzen und vielleicht ist eine Ecke noch etwas schräg. Wir verstehen nicht alles. Wir werden immer wieder ja, im Himmel einmal staunen über die Gnade Gottes. Die Hochzeit im Himmel betrifft die entrückte Gemeinde. Und die Bibel spricht dann von der Brautgemeinde. Beim Hochzeitsfest werden die Märtyrer dabei sein, die Gläubigen aus der Trübsal und auch die Gläubigen, die im Alten Testament gläubig gewesen sind. Und es kommt noch etwas dazu, der gläubige Überrest aus Israel, der bei der Wiederkunft da sein wird. Israel wird sich an einem Tag bekehren, in großer Bedrängnis. Der Antichrist steht vor der Tür. Sie sind hart bedrängt und dann kommt Christus und rettet sie. Und dann werden sie den sehen, in den sie gestochen haben und werden weinen, wie man über einen einzig geborenen Sohn weint, wenn er gestorben ist. Sie werden den Kopf schütteln und sagen, was haben wir nur getan? Was haben unsere Väter getan? Auch sie werden als Hochzeitsgäste dabei sein. Deswegen glaube ich, dass es diese zwei Augenblicke gibt. Im Himmel dieser große Jubel, Jesus stellt seine Braut vor, die Hochzeit. Das Hochzeitsfest, alle sind zusammen, die Glaubenden, und feiern. Eigentlich ist das tausendjährige Reich wie so eine große, lange Feier. Manches wird anders sein. Friede wird sein. Die Tiere werden sich nicht mehr auffressen. Die Menschen werden in der Regel tausend Jahre leben, es sei denn, sie sind widerspenstig und sterben wie Verfluchte mit 100. Wir sagen dazu langes Leben. Es wird sein, als wenn ein Säugling sterbe. Aber es wird keiner sterben. Aber es werden schon noch von den Menschen, die dann leben, zum ersten Mal Kinder geboren werden. Aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir uns nun die Brautgemeinde an. Auf sie wartet die ganze Schöpfung. Römer 8, 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, der Sohnschaft. Hier sind die Erlösten gemeint und der Grund für die Erwartung wird uns Römer 8, 21 genannt. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wenn der eine nicht mehr den anderen frisst, das ist schon ein Stück Himmel. Das ist noch nicht der ganze Himmel. Das ewige Reich, das neue Jerusalem ist noch viel herrlicher. Wenn der Herr will, werde ich vielleicht diese Themen auch noch irgendwann einmal euch mitteilen, so wie es mir wichtig geworden ist. Denn ich habe mich dieses Jahr gerade mit diesem Themenkreis beschäftigt. Ich habe den Eindruck gehabt, ich sollte das der Gemeinde Jesu einfach vortragen. Es muss ein herrlicher und überwältigender Augenblick sein, wenn die Brautgemeinde mit Christus offenbar wird. Wir bekommen einen unvergänglichen Leib. Wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit, dieser Lichtherrlichkeit. Johannes war geblendet, als er Jesus, den Auferstandenen, in seiner Macht und Größe unter den sieben Leuchtern sah. Den verherrlichten Christus. So werden wir wissen noch nicht genau, wie wir sind, sagt Paulus, aber wir werden ihm gleich sein. Anteil an seiner Herrschaft. Von Königen und Priestern spricht die Offenbarung. Aber zuvor, jetzt hier, sind wir Werdende. Sind wir Kinder, die wachsen müssen zur Reife des Mannesalters. Zu Christus hin, der unser Haupt ist. Und dabei möchte Gottes Geist bewirken, dass wir dem Wesen Jesu immer ähnlicher werden. Dass diese Liebe, von der du gesprochen hast vorhin, uns wirklich packt. Die Liebe zu den Menschen, wie sie Gott selber hat oder Jesus. Und die Liebe zum Vater und zum Sohn im Heiligen Geist. Wir können ihn ohne den Heiligen Geist nicht richtig lieben. Unsere menschliche Liebe ist viel zu knapp. Aber der Geist Gottes gießt sie aus, diese Liebe Gottes, in unsere Herzen. Bist du ein offenes Gefäß? Hältst du dich offen, dass er immer wieder zu dir reden kann? Manchmal in der Stille. Wir müssen manchmal innehalten. Und auch beim Bibellesen. Herr, was willst du mir jetzt sagen? Und dann redet Gott auch. Er redet in deine Gedanken, er spricht in deine Gedanken hinein. Und manchmal, ja, sind wir erstaunt. Wir haben diesen Vers schon immer wieder mal gelesen. Und er sagt uns jetzt plötzlich was ganz Neues, weil der Geist Gottes ihn uns auslegt. Alles ist ein Wachstumsprozess. Dabei möchte Gottes Geist bewirken, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und dass wir fruchtbar sind. Johannes 15,5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir ahnen, dass Jesus nur die entrücken kann, die an ihm bleiben, die sich in sein Wesen hinein verändern lassen. Die Lebensverbindung mit Christus, dieses Bleiben bei ihm, in ihm, an ihm, das macht uns fruchtbar. Das bewirkt, dass wir sein Wesen ausstrahlen. Vielleicht noch unvollkommen, aber ein Stückchen. Und Israel war berufen, den Völkern der Welt zu zeigen, wer der lebendige Gott ist. Die Gemeinde Jesu ist berufen, ebenso zu zeigen, wie sehr Jesus sie liebt, wie sehr gerne er sie alle retten möchte, wie er in Liebe sie sucht, wenn sie sich dann finden lassen. Im Gleichnis vom Hochzeitsmahl haben wir gesehen, dass alle Hochzeitsgäste das Kleid der Gerechtigkeit, ein hochzeitliches Kleid wird es da genannt, anhaben müssen. Jeder muss es anziehen und sich vom Herrn schenken lassen, der von seiner Schuld und Sünde erlöst sein möchte. Wir können nicht anders gerettet sein und selig sein. Dieses Kleid haben wir geschenkt bekommen, als wir zum Glauben kamen und von Neuem geboren in unserem Herzen wurden. Der Herr wohnt nun, das ist das Neue, durch seinen Geist in dir, in mir. Jesus sagt sogar, Vater und Sohn machen Wohnung durch seinen Geist in uns. Jesaja 61,10 steht schon etwas. Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils. Das ist dieses Kleid der Gerechtigkeit. Die Brautgemeinde hat aber noch ein Kleid darüber. Ein zweites. Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also doch Werke? Ich komme gleich noch drauf. Dieses Brautkleid wird als Brautschmuck der Brautgemeinde vom Herrn erst im Himmel gegeben. Es wird Kleid der gerechten Taten der Heiligen genannt. Das sind nicht Werke aus eigener Kraft geschehen, sondern es sind Früchte des neuen Lebens. Auswirkungen kann man auch sagen, des neuen Lebens. Das, was in Johannes 15 stand, wer bei mir bleibt, in mir bleibt, bringt viel Frucht. Es sind Auswirkungen. Die Brautgemeinde hat Veränderung zugelassen, dass sie umgestaltet werden konnte und dass die Früchte des Geistes, wie sie Galater 5,22 stehen, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter, dass die sich auswirken können in unserem Leben. 1. Korinther 3,11,16 lesen wir, dass jedes Werk eines jeden vor Christus offenbar werden wird. Vor dem Preisrichterstuhl ging es also nicht um gerettet oder verloren sein, sondern dort stehen nur Leute, die erlöst sind von Christus. Und deshalb geht es nur darum, ob ich Lohn empfange oder Schaden leide. Indem ich Brautgemeinde bin oder nicht. Beurteilt wird das Verborgene unserer Herzen, die Motive, die Hintergründe für unsere Taten. Es geht auch um die anvertrauten Funde. Was hast du mit dem, was Gott dir ganz speziell geschenkt hat, deine Gaben und Begabungen? Was hast du damit getan? Wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Er muss schon immer wieder die Türen aufmachen, damit wir überhaupt durchgehen können. Und im Prüfungsfeuer wird manches verbrennen, was vielleicht vordergründig so gut erschien, weil die Motive nicht gestimmt haben. Diese Menschen sind gerettet, aber das Brautkleid und der Siegeskranz gehen verloren. Nur das Gnadenkleid der Gerechtigkeit bleibt ihnen erhalten. Immerhin. Es spielt also eine Rolle, ob wir uns von Gott formen lassen oder wie wir leben. Es hat ihn viel Mühe gekostet, durch seinen Geist uns zu reinigen und uns im Glaubensleben zu formen. Braut und Bräutigam haben lange auf diesen Augenblick der Hochzeit gewartet. Was bedeutet diese Hochzeit? Wir werden mit Jesus für immer zusammen sein. Und diese ewige Gemeinschaft ist da nicht nur im Glauben, sondern im Schauen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Unser letzter Gedankenkreis, Zeichen der Brautgemeinde. Liebst du seine Gegenwart? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal bin ich erschöpft. Manchmal bin ich alle. Und dann ein paar Augenblicke vor dem Herrn stillstehen und beten. Ob mit meinen eigenen Worten oder mit Zungen, egal. Und es lädt auf, als wenn du die Batterie wieder lädst. Kennst du die Sehnsucht nach seiner Nähe? Freust du dich, wenn du merkst, er ist gegenwärtig? Ich auch. Zeichen der Braut. Der Heilige Geist möchte unser Leben durchdringen. Er will, dass Gottes Willen und Liebe, dass wir das gerne weitergeben und tun. Diese innere Herzens- und Willensübereinstimmung mit Gottes Wort und Gottes Geist lassen die Braut erkennen. Auch unsere Gebete kommen in Übereinstimmung. Offenbarung 22,17 finden wir so ein Gebet. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Sehnst du dich danach, dass diese Welt mit ihrem Chaos, in dem sie zu versinken droht, bald erlöst wird durch das Wiederkommen des Herrn? Ja, es kommt noch eine Trübsal. Aber es kommt auch die Entrückung. Und so heißt es hier, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Ist es dein Herzenswunsch? Der Herr möchte alle Gläubigen zu seiner Braut machen. Lassen wir uns dazu berufen, lassen wir uns dazu zubereiten. Es gibt 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Und die weisen alle in diese Richtung. Auch sie haben etwas mit der Zubereitung der Braut zu tun und können uns bei der Zubereitung helfen. Ich werde einfach jetzt mal so scheibchenweise aus diesem Sendschreiben etwas rausnehmen. Es geht da zunächst Epheserbrief, also Epheser Sendschreiben, an diesen immigen Umgang mit Jesus. Auf seine Stimme zu achten, ihn zu lieben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, diese erste Liebe. Es geht darum, dass wir in Bedrängnis und Verfolgung, das ist wieder ein anderer Brief, durchhalten und treu bleiben. Alles Offenbarung 2. Ich könnte euch auch die Verse nennen. Das können wir aber nur, wenn wir im Glauben in allen Lagen uns in seiner Hand gehalten und geborgen wissen. Es geht auch darum, dass wir umkehren, wenn wir erkennen, wir haben uns verlaufen. Es geht auch darum, dass wir aufstehen und nicht liegen bleiben, wenn wir gefallen sind. Dass wir nicht bejammern und uns selbst bemitleiden, sondern dass wir sagen, Jesus, hilf mir auf, dass ich es nächstes Mal besser machen kann. Dabei ist es auch immer wieder wichtig, dass wir die Lehren und geistlichen Strömungen mit Gottes Wort abgleichen, damit wir vor Irrtum bewahrt werden. Wir sollen auch an der Gemeinschaft im Glauben festhalten und auch an untereinander die Beziehung, bis der Herr kommt oder wir in die Ewigkeit gehen. Und dabei dürfen wir daran uns immer wieder erinnern, er hält dich, er trägt dich. Wie oft hat er dich getragen? Ihr alle kennt vielleicht auch dieses Bild von den Spuren im Sand am Strand. Ja, sagt der Peter, von dem dieses Gesicht da handelt. Da waren meine Spuren und deine Spuren, aber an einer Stelle, da ging es mir so dreckig. Und da war nur eine Spur. Wo warst du, Gott? Da habe ich dich getragen, hat er gesagt. Lass dich auf den Arm nehmen. Im guten Sinne. Ich weiß, was das auch sonst bedeutet. Lass dich von deinem Herrn tragen. Dabei sollen wir wachsam und dürfen wir wachsam bleiben und uns immer wieder gegenseitig zusprechen, im Glauben stärken, ermuntern. Auf Jesus und auf das Ziel sehen. Beim Balancieren ist das so, wenn du nach unten guckst, fällst du. Seiltänzer darf nicht nach unten gucken. Der muss auf den Zielpunkt schauen. Das musst du im Glauben auch lernen, immer wieder. Und auf den Herrn. Wir sollen nicht nur dem Namen nach uns Christen nennen, sondern ihm wirklich gehören. Mit Haut und Haaren. Auch wenn wir nur eine kleine Kraft haben, wie von einer Gemeinde in Kapitel 3 die Rede ist, dürfen wir uns vom Herrn gebrauchen lassen. Er öffnet und schließt Türen. Du hast eine kleine Kraft, aber ich habe vor dir gegeben, eine offene Tür, heißt es da. Ist mein Ordinationsspruch. Deswegen liebe ich ihn so. Er hat jedem von uns Talente anvertraut, die wir zu seiner Ehre gebrauchen dürfen. Leben wir unserem Auftrag gemäß vom Herrn, dann wird die Belohnung nicht ausbleiben. Das der Platz in der Brautgemeinde. Lassen wir uns den nicht rauben. Dieser Gemeinde sagt der Herr nämlich auch noch etwas anderes. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme, den Siegeskranz. Wenn sich Lauheit eingeschlichen hat, das ist dann auch eine der Gemeinden, und geistliche Blindheit, dann ist es gut, dass wir uns in Erinnerung rufen, was der Herr alles für uns schon Gutes getan hat. Vergiss nicht, sagt David in einem der Psalmen, was er dir Gutes getan hat. Selbst die lauen Christen in Laodicea hat er nicht aufgegeben, er wirbt um sie. Deswegen sollen auch wir das Klopfen an der Herzenstür nicht überhören. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Der Herr sucht mit großer Liebe Gemeinschaft mit dir, jeden Tag, immer wieder. Nimm dir Zeit dafür. Ein altes Adventslied ist noch nicht ganz so weit, aber es passt gerade hier hinein. Da heißt es, ich klopfe an. Jetzt bin ich noch dein Gast und stehe vor deiner Tür. Einst, Seele, wenn du hier kein Haus mehr hast, dann klopfest du bei mir. Wer hier getan nach meinem Worte, dem öffne ich dort die Friedenspforte. Ich klopfe an. Amen.
Amen.
Vielleicht habt ihr schon sehnsüchtig darauf gewartet, auf das Amen. Ja. Ich wollte noch beten. Darf ich das noch? So viel Zeit haben wir, ne?
Mach mal.
Herr, wir preisen dich und ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du uns zur Braut machen willst, dass du uns am Hochzeitsfest teilnehmen lässt, dass wir immer mit dir zusammen sein werden, im Schauen, jetzt noch im Glauben und im Gehalten werden durch deine starke Hand. Danke, Herr, dass du uns so lieb hast. Jesus. Amen.